Hallo und schön, dass du da bist zur 43. Folge von unserem Podcast Metobiom natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social Media Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Carm Herzegwi. Carm ist Heilpraktikerin und bringt zusätzlich eine beeindruckende Erfahrung von 10 Jahren als Ernährungsberaterin mit, wo sie sich insbesondere auf die vegane Familienernährung spezialisiert hat. Außerdem ist Carmen Buchautorin und betreibt einen erfolgreichen Instagram-Kanal. Ihr Schwerpunkt liegt heute vor allem auf der funktionellen Medizin in der Frauenheilkunde. Heute geht es um ein Thema, das viele von uns betrifft: Stress und wie er unser Hormonsystem beeinflusst. Wir sprechen darüber, was bei Stress eigentlich im Körper passiert und warum gerade Frauen oft besonders betroffen sind. Außerdem werfen wir einen Blick auf die langfristigen Folgen, was passiert, wenn wir unseren Stress ignorieren und vor allem, was können wir dagegen tun? Welche Strategien helfen uns, unser Hormonsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Wie hängt unsere Darmgesundheit mit Stress und den Hormonen zusammen und wie können wir sie gezielt unterstützen? Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Carmen und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und mit mir über ein so spannendes Thema heute sprichst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, mir geht's gut. Und dir, Leonie?
Mir geht's auch gut, danke. Und ich bin wirklich gespannt auf unser Gespräch heute, denn das Thema Stress und Hormone betrifft uns ja irgendwie alle. Sei es durch berufliche Anforderungen, familiäre Verpflichtungen oder auch so den alltäglichen Druck. Besonders interessant finde ich auch, wie stark Stress unser Hormonsystem beeinflusst und auch welche langfristigen Auswirkungen das eben haben kann. Bevor wir aber so tief in das Thema einsteigen, würde ich einfach mal ganz am Anfang beginnen. Und zwar, was genau passiert eigentlich im Körper, wenn wir Stress haben?
Ja, also genau, erstmal ist es wirklich das Thema unserer heutigen Zeit, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieses Stresssystem für uns überlebensnotwendig ist. Also hätten wir das nicht, dann würden wir direkt vors nächste Auto laufen, ne? Weil das, wir brauchen es einfach. Es ist aber so, dass wir ja heutzutage das häufig dauerhaft im Stressmodus sind und nicht wie früher, ich spreche jetzt mal wieder in der Zeit, als es den Säbelzahntiger gab, der unser größter Feind war. Da war das natürlich ganz notwendig, dass dieses System sich schnell aktiviert, damit wir kämpfen, flüchten, uns totstellen können. Und dass dann aber wieder eine Phase der Entspannung kommt. Man kann das ja bei den Tieren immer so schön sehen, die sich dann einmal schütteln danach und dann wieder anfangen und danach wieder grasen können, ne? Aber wenn du so ein Zebra anguckst in Afrika und du siehst so ein Tiervideo, die haben wir alle schon mal gesehen, und da kommt jetzt plötzlich so ein Gepard angerannt, wie schnell die aus dem Grasen den Kopf hoch machen und anfangen zu flüchten. Das ist nur möglich aufgrund der Stresshormone und Neurotransmitter, ne? Also das ist auch nochmal vielleicht, dass man das Neurotransmitter mit reinnimmt. Und heute kämpfen wir aber nicht mehr gegen Säbelzahntiger, sondern wir kämpfen am Schreibtisch, wir kämpfen mit dem Partner, wir kämpfen mit der Familie, auch mit Freizeitstress. Also wir sind ja komplett durchgetaktet, auch irgendwie die ständige Erreichbarkeit. Das ist alles halt wahnsinnig krass. Und es gibt halt Menschen, die können damit besser umgehen und manche gehen damit schlechter um, weil die Stresshormone auch genetisch unterschiedlich schnell abgebaut werden. Und es gibt nicht wenig Menschen, man sagt, das sind so 20-25% hier in Europa, die auch noch langsamer abbauen. Also die kommen dann gar nicht mehr raus. Da gibt es auch eine Korrelation zu ADHS, wo man einfach diese ständige Unruhe, diese Hyperaktivität, die man da so spürt, die sich da auswirkt, und deshalb ist ja zum Beispiel Sport auch gut. Aber das ist jetzt so ein kleiner Ausreißer. Ich komme jetzt zu deiner Frage nochmal zurück, aber mir war das wichtig, das nochmal reinzuschieben, einfach auch das, was heutzutage da aus dem Ruder läuft, ne? Und dass wir ständig eben über das vegetative Nervensystem im Sympathikus haben und nicht mehr ausbalanciert sind mit dem Parasympathikus und den teilweise auch fast gar nicht mehr ansteuern können. Und dafür sind ja eben die Stresshormone und Neurotransmitter verantwortlich. Das Ganze funktioniert über eine Hormonachse, wie das eben bei anderen Hormonen auch über Achsen immer funktioniert. Es geht immer los mit dem Hypothalamus und der Hypophyse, die sitzen ja im Gehirn und die schicken sich ja gegenseitig, also Hormone, nicht gegenseitig, sondern der Hypothalamus an die Hypophyse und die wiederum in dem Fall dann an die Nebenniere. Also es ist die Hypothalamus Hypophysen-Nebennierenachse, also HPA-Achse kurz genannt. Und es kommt dann am Ende zur Cortisolausschüttung und damit aber auch zu Adrenalin, das freigesetzt wird, auch aus der Nebenniere. Das ist immer unterschiedlich, ob aus der Rinde oder aus dem Mark. Und auch Noradrenalin. Und Noradrenalin ist ein Neurotransmitter, der wirkt einfach schneller. Und Adrenalin ist, wirkt als Hormon und als Neurotransmitter. Und das passieren dann, also das wirkt alles auf das vegetative Nervensystem und auf den Sympathikus, der dann anspringt und diese Reaktion möglich macht. Dadurch, also es hat einen Einfluss auf den Blutdruck, es hat Einfluss auf den Puls, das hat also auf die Herzfrequenz, ne? Weil man muss sich das ja vorstellen, was brauchen wir, wenn wir flüchten? Wir brauchen wahnsinnig gute Sauerstoffversorgung, damit die Muskulatur so versorgt ist, dass die richtig losrennen kann und die braucht dann richtig Sauerstoff. So, und deshalb hat es natürlich einen Einfluss. Und dann ist so, dass vom Blutdruck her sich das auch entsprechend verändert, dass die Regionen, die nicht so gebraucht werden, schlechter durchblutet werden. Also wenn wir flüchten, dann müssen wir nicht verdauen. Und das ist halt schon ein Thema. Wir kommen ja nachher nochmal zur Verdauung auch, nehme ich an, dass einfach durch so einen chronischen Stress auch die Verdauung gestört ist und damit auch die Darmgesundheit leidet, ne? Und es gibt ja auch diesen Reizdarm, ne? Der häufig im Urlaub ist er auf einmal gut, weil man entspannt ist. Und das ist natürlich ein Stressthema auch, genau. Und ich glaube, ich habe das jetzt gut erläutert, ne? Dass es einfach einen Unterschied gibt zwischen einem akuten Stress und einer akuten notwendigen Stressreaktion und einem dauerhaften chronischen Stress, der einfach so negativ ist, wo wir nicht mehr rauskommen.
Das war eine wirklich anschauliche Erklärung. Und besonders spannend fand ich dabei auch den Vergleich mit den Tieren, dass sie Stress sofort abbauen können, während wir Menschen eben oft dauerhaft im Stressmodus bleiben. Und du hast ja auch angesprochen, dass Stress per se nicht schlecht ist, sondern in akuten Situationen auch sogar überlebenswichtig. Aber das Problem entsteht ja eben dann, wenn wir dauerhaft unter Stress stehen und unser Körper nicht mehr zur Ruhe kommt. Jetzt hast du auch bereits erklärt, welche Prozesse dabei im Körper ablaufen. Mich würde jetzt interessieren, welche konkreten Auswirkungen hat denn chronischer Stress auf unser Hormonsystem?
Ja, also wichtig ist zu wissen, dass alle Achsen irgendwie auch zusammenhängen, auch mit der Schilddrüsenachse und so weiter, und dass man die sich auch immer gemeinsam anschauen muss, wenn da irgendwie eine Störung vorliegt. Bei Stress ist es so, man muss jetzt einmal in die Biochemie reinschauen. Es soll jetzt auch nicht zu kompliziert werden. Aber es ist so, dass die Stresshormone, das Cortisol und der Gegenspieler des DHEA, was den Stress runterreguliert wieder, im gleichen biochemischen Prozess sind wie die Sexualhormone, also wie Progesteron und die Östrogene, also Estradiol, Estriol, Estron. Also ne, die hängen alle zusammen und auch Testosteron. Und also die Männer haben ja, um vielleicht das nochmal vorwegzuschieben, genau die gleichen Hormone. Nur die Menge ist eben unterschiedlich, dass Männer mehr Testosteron haben und bei Frauen geht's eben noch weiter. Es ist interessant auch noch an dieser Stelle zu erwähnen, dass Cholesterin die Bausubstanz ist, die Ausgangssubstanz für diese ganzen Hormone. Genauso ist Cholesterin ja auch für Vitamin D notwendig, wenn man über die körpereigene Synthese geht. Und das Cholesterin geht halt auch in diese Achse, weshalb es bei zu viel Stress auch zu erhöhtem Cholesterin kommt. Also das ist auch ganz interessant, dass wenn Menschen noch voll in der Arbeitswelt stehen, gestresste Männer, und einen erhöhten Cholesterinspiegel haben, dann ist es häufig eben nur der Grund, dass einfach so viel Baustoff gebraucht wird, um diese Stressachse zu befriedigen, ne? Und dann wird sie auch in gewisser Weise benötigt. Dann wäre das vielleicht irgendwie ganz gut, statt das medikamentös zu behandeln, mehr erstmal an den Stress ranzugehen oder zu gucken, warum ist das so, ne? So, als irgendwie kleine Seitennotiz. So, also aus Cholesterin wird Pregnenolon und das ist dann der Ausgangshormonstoff, der dann sozusagen da ist, wo alles umgewandelt wird. Und dann kommen als erstes das Progesteron, also ich lasse die einzelnen Umbauschritte, die es dazwischen gibt, noch weg. Und von dort aus geht es auch in das Cortisol rein. So, das heißt, das wird halt schon, also wenn wir sehr viel Cortisol brauchen, wird halt sehr viel von dem Progesteron abgezogen und von allem, was danach kommt. Vor allem bei sehr viel Stress wird auch gleichzeitig noch mehr DHEA ausgeschüttet als Gegenspieler, um das zu kompensieren. Und dann ist eben für diese ganze Achse Progesteron, Testosteron und am Ende die Östrogene, die ganz am Ende der Kette kommen, wenig Platz. Und deshalb wird natürlich mehr Cholesterin nachgeschoben vom Körper. Die körpereigene Synthese steigt an. Aber das ganze System ist natürlich endlich, sodass es einfach darüber auch zu Schlafstörungen kommt, weil wenn es diese Ungleichgewichte gibt zwischen Östrogen und Progesteron, dann ist es eben schon schwierig, ne? Also es kommt dann, weil zuerst wird schon mal das Progesteron weggesaugt, es kommt dann schnell zu einer relativen Östrogendominanz, also das heißt, das Östrogen ist noch normal, aber das Progesteron fällt ab, also der Progesteronmangel, also wir haben eine Dominanz im Verhältnis bei einem normalen Östrogen. Es kann aber auch eben bei einer längerfristigen Geschichte noch Folgendes dazukommen, dass es zu Gewichtszunahme kommt, weil das Cortisol ja permanent auch den Blutzuckerspiegel erhöht, weil wir brauchen ja auch viel Glukose, wenn wir viel Energie brauchen. Und dann kommt es zu einer Insulinresistenz. So, das heißt irgendwie, das wird alles nicht, das ganze Zuckersystem funktioniert nicht mehr so richtig. Und dann kommt es eben zu hartnäckigem Bauchfett. Wir wissen auch alle, was Bauchfett noch macht. Das fördert dann nochmal Entzündung. Und dann haben wir noch Übergewicht. Dann ist es so, dass Fett auch nochmal sozusagen die Östrogenproduktion anheizt, weil die Aromatase erhöht wird. Das ist ein Enzym, was einfach für die Östrogenproduktion verantwortlich ist, ne? Und also so hat es ganz weitreichende Einflüsse. Es ist natürlich jetzt nicht so einfach, in 5 Minuten alles zu erklären und würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass der Kopf explodiert. aber das ist einfach nur, um zu zeigen, dass es alles miteinander verwoben ist, unser ganzes System. Und deshalb können wir auch nicht sagen, wir schauen uns nur den Stoffwechsel an, ohne den Stress anzugucken, sondern das alles hängt miteinander zusammen. Und es führt natürlich dummerweise dann auch dazu bei Frauen, dass dann auch mal, also dass diese ganze Achse gestört wird, auch sogar die vom Hypothalamus und Hypophyse, dass bei zu viel Stress wäre ja auch eine Schwangerschaft eben schlecht, dass dann eben gar nicht die Hormone richtig ausgeschüttet werden und es dann auch dazu kommen kann, dass es Zyklusstörungen gibt und so weiter, weil das auch alles zu wenig ist, ne, und nicht mehr richtig funktioniert. Also die ganzen Zyklusstörungen oder auch komplett ausbleibende Menstruation, das ist natürlich auch schwierig. Und wie ich halt eingangs gesagt habe, auch der Einfluss auf die Schilddrüse ist halt da, weil die muss ja auch powern. Unter Stress muss ja auch die Schilddrüse mehr Hormone machen. Und auch das kann halt längerfristig dazu führen, dass es halt in eine Schilddrüsenunterfunktion geht oder halt durch proentzündliche Prozesse, dass es vielleicht auch zu einem Hashimoto kommt, wenn man da eine Veranlagung hat, ne?
Ja, das fand ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und das war auf jeden Fall auch eine detaillierte Erklärung. Und ich finde auch besonders beeindruckend, wie sehr unser gesamtes Hormonsystem miteinander verknüpft ist, also dass Stress nicht nur Cortisol beeinflusst, sondern auch Progesteron, Östrogen und Testosteron. Und das erklärt ja auch, warum viele Frauen unter Zyklusstörungen leiden, wenn sie starkem Stress ausgesetzt sind. Und besonders der Punkt mit dem erhöhten Cholesterinspiegel durch Stress finde ich einen sehr interessanten Gedanken, denn oft wird es ja einfach nur isoliert betrachtet. Und ja, das führt mich auch eigentlich direkt zu einer weiteren wichtigen Frage. Du hast ja schon angedeutet, dass Frauen hormonell noch stärker betroffen sind. Warum genau sind denn Frauen anfälliger für die negativen Folgen von Stress?
Es ist ja so, dass Frauen da auch ein bisschen mehr betroffen sind noch, weil wir durch diesen Zyklus ohnehin ständige Hormonschwankungen haben. Und ich glaube, jede Frau kennt das, dass nicht in jeder Zyklusphase sie sich gleich wohlfühlt, ne? Und es ist auch so, dass Progesteron die Metabolite von Progesteron, also Metabolite sind ja Abbaustoffe, alles, was dann so im Körper im Stoffwechsel produziert wird, muss ja auch irgendwann wieder abgebaut werden. Und dabei entstehen Metabolite, die teilweise doof sein können, aber teilweise haben sie auch ganz gute Wirkung. Und das ist bei Progesteron, dass die an die GABA-Rezeptoren andocken. Also auch ein Neurotransmitter. Und GABA ist eigentlich unser körpereigenes Valium. Und deshalb ist es so, dass das Progesteron geht ja in den Wechseljahren zuerst zurück, weil es häufig anovulatorische Zyklen gibt, also Zyklen ohne Eisprung, wodurch eben kein Gelbkörper gebildet wird und das Progesteron nicht mehr richtig ausgeschüttet wird. Und dann fehlen auch eben diese Metabolite und man kann dann schlechter schlafen, weil einfach die nicht mehr ans GABA-System andocken. Also der Schlaf wird schlechter, die Unruhe innerlich wird schlechter, man ist mehr, also schneller gestresst. Also man ist da viel, viel anfälliger als Frau. Und es ist dann zusätzlich, wenn man jetzt noch Stress hat und das wieder ins Cortisol geht, weißt du, das ist dann so ein Teufelskreis irgendwie, der dann irgendwie losgeht und die Wechseljahrssymptome also noch stärker machen kann. Ja, also und vielleicht auch viel früher einsetzen, als sie eigentlich einsetzen müssten. Und das ist halt total blöd, ne, weil es eben auch dadurch, also durch diese ganze Verkettung letztendlich auch zu einem Serotoninmangel kommt und dann eben auch die Stimmungsschwankungen noch weiter angeheizt werden bis hin zu wirklich depressiven Verstimmungen oder auch Depressionen.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Frauen sind ja nicht nur durch ihren Zyklus hormonellen Schwankungen ausgesetzt, sondern übernehmen eben oft auch mehr Care-Arbeit, sei es in der Familie, im Haushalt oder bei der Organisation des Alltags. Und dadurch entsteht natürlich auch häufig eine Doppelbelastung, die den Stresspegel dann natürlich zusätzlich auch erhöht. Und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, dass Frauen sich bewusst Zeit für sich nehmen, um den Stress gezielt abzubauen. Und du hast ja nun auch schon bereits einige Strategien genannt, wie man den Stress reduzieren kann, zum Beispiel auch durch Bewegung, Entspannungstechniken oder auch gezielte Nährstoffzufuhr. Aber bevor wir vielleicht auch nochmal da weiter drauf eingehen, was passiert denn, wenn man den Stress ignoriert? Also welche langfristigen Folgen kann das für unsere Gesundheit haben?
Es kommt halt drauf an, wie stark ist man auch betroffen, ne? Wie gut oder schlecht geht's einem. Also ich habe teilweise Anfragen von Patienten, die dann kommen wollen, die dann aber mit ein bisschen, wenn der Termin so ein bisschen Vorlauf hat, hatte ich jetzt neulich, dass dann eine abgesagt hat, weil es ihr so schlecht ging, dass sie gesagt hat, sie muss jetzt zur Schulmedizin und da einmal die krassen Pillen und so weiter, die sie dann halt sofort verschreiben, weil sie nicht mehr arbeitsfähig sind. Während sie ihre Menstruation haben, ne? Und was ich ganz interessant finde als Gedankengang, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, dieser schlechtere Abbau der Stresshormone und damit mehr Stress, das sind so 20-25% der Frauen. Und es gibt ja bei den Wechseljahren so eine Drittelregel, wo man sagt, ein Drittel der Frauen hat gar keine Probleme, ein Drittel so moderat und ein Drittel hat ganz schwere Probleme. Ich frage mich, ob das eine Korrelation gibt zu diesem Enzym, was eigentlich für diesen Abbau, das kommt, Katechyl-O-Methyltransferase, ob es da so eine Korrelation gibt mit diesem Stress, mit dem Enzym, das es natürlich weiter befeuert oder über insgesamt mit dem Stress, dass das so schlimm wird, ne? Weil man fragt sich ja, ob das wirklich so von der Natur gewollt ist, dass wir irgendwie diese Symptome so haben. Natürlich werden wir jetzt älter, aber das betrifft ja das Durchschnittsalter. Das heißt ja nicht, dass Menschen nicht früher auch mal älter geworden sind, ne? Ja, und wir befeuern das ganze Thema natürlich, ne? Und das ist natürlich schon heftig, ne? Ja.
Ja, absolut. Das ist wirklich ein spannender Gedankengang, den du da ansprichst, Kam. Wenn der Stressabbau genetisch langsamer verläuft, kann das die Beschwerden ja enorm verstärken, gerade bei hormonellen Schwankungen wie PMS oder in den Wechseljahren. Und wir befeuern das oft natürlich auch noch zusätzlich durch unseren Lebensstil, sei es durch Dauerstress, Umweltfaktoren oder die vielen Rollen, die Frauen zum Beispiel auch im Alltag übernehmen. Und viele tragen neben dem Job ja auch noch viel Care-Arbeit, kümmern sich um die Familie, organisieren den Alltag, nehmen Arzttermine wahr und halten irgendwie alles zusammen. Und es kann auf Dauer einfach zu viel werden. Und wenn der Körper dann ohnehin Schwierigkeiten hat, Stress abzubauen, wird das Ganze noch mal eben verstärkt. Deshalb ist es eben so wichtig, sich bewusst Zeit für sich zu nehmen und den eigenen Stress ernst zu nehmen durch ganz gezieltes Stressmanagement, Ernährung und auch Unterstützung für den Körper.
Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Also, weil gerade natürlich, ich nehme mal jetzt das Extrembeispiel Alleinerziehende, das bin ich selber, insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen und hatte ja auch diesen Dauerstress, habe aber auch selber das Problem mit dem schlechten Stressabbau, also und habe jetzt ganz, ganz viele Dinge trotzdem ausprobiert und kann auch sagen, es ist möglich, auch als Alleinerziehende den Stress zu reduzieren, aber halt nicht in jeder Phase. Als ich die Prüfungsphase hatte, dann da wusste ich schon gar nicht mehr, wohin mit mir. Und wenn mir dann, ich hatte in meiner Lerngruppe einen Mann, der kinderlos war und in der Ehe und nicht mehr arbeiten musste, das Glück hatte, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und wenn er mir gesagt hat, ja, du musst mal von dem Stress runterkommen, dann habe ich, dann, ich hatte noch eine zweite Alleinerziehende da auch. Und an dieser Stelle, Lutz, sei mir nicht böse, wenn du das hörst, aber ich habe dann auch mit der anderen gesprochen, wir haben gesagt, er kommt einfach nicht in diese Realität rein. Er kann sich das einfach gar nicht vorstellen, wie das ist, ne, wenn man so in dieser Problematik hängt, weil man muss einfach bestimmte Basics immer machen. Und ich habe dann aber für mich das letzte Jahr wirklich genutzt, ganz viel zu machen. Es gibt kleine Dinge, die man tun kann, also um zu sagen, irgendwie ich mache Sport, ich gehe mal laufen zwischendurch, ich gehe zum Yoga, ich versuche zu Hause zu meditieren, ich mache Atemübungen, da reichen 5 Minuten, einmal am Tag, zweimal am Tag, journalen, ja, also Dinge irgendwie aus dem Kopf rausholen, die einen belasten. Und bei richtigem Stress ist auch wirklich Ausdauersport gut. Jetzt muss man natürlich schauen, in welcher Phase ist man. Weil nach einer sehr langen Stressphase kann ja auch mal ein Burnout stehen. Dann ist natürlich Ausdauersport, dann kann man sich ja zu gar nichts mehr aufraffen. Ne? Dann muss man halt mit kleinen Dingen anfangen, die richtigen Nährstoffe einnehmen, gucken, wie geht's dem Darm, natürlich auch schauen, ist da noch eine Depression mit dabei. So, ne, das kommt ja dann häufig auch nochmal Hand in Hand, dass dann diese depressiven Verstimmungen das noch schwerer machen, einen aus dem Bett zu holen. Also das ist natürlich eine Verkettung, ne? Und wir haben einfach bei diesem Dauerstress natürlich schon die Problematik, dass wir dann zu Angstzuständen neigen, weil wenn wir die ganze Zeit in diesem Status Sympathikus hängen, wo wir gar nicht mehr rauskommen, ich meine, es ist ein körpereigenes Schutzsystem und das macht uns Ängste, das macht uns vorsichtig für Dinge. Und wenn man da hängt, dann kann man halt schnell in Angst- und Panikstörungen auch kommen dadurch, ne? Also die Korrelation ist dann halt eher da gegeben. Das heißt nicht, dass es so sein muss, aber, ne? Und eben dann aber auch, weil wir auch wirklich auf körperlicher Ebene auch ausbrennen, was die Nährstoffe angeht, dass dort auch wirklich fehlt, ne? Also da auch wirklich zu gucken unter Stress, unter so einem dauerhaften Stress. Und wenn man jetzt so wie ich betroffen ist und das Enzym irgendwie langsamer arbeitet dann und man permanent mehr Stress hat, ich muss für mich mein Leben lang irgendwie da nachhelfen. Das kann ich mit Nahrung überhaupt nicht kompensieren, ne? Aber es ist halt möglich durch diese ganzen Aktivitäten, Stressmanagement, da haben wir ja ganz, ganz viele Angebote, was man tun kann, aber das Wichtigste ist erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, was das wirklich macht. Und ich wusste das schon ganz lange, ich wusste das schon 15 Jahre, dass es ein Riesenthema ist bei mir, aber ich hatte ganz lange auch gar nicht die Kapazität, das Thema anzufassen. Das ist dann manchmal so. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich kann jetzt gerade nicht raus, es ist gerade nicht die Zeit, aber okay, man sollte sich das bewusst machen und vielleicht einfach mit kleinen Schritten dagegen arbeiten, ne?
Ja, absolut. Und ich finde es ganz wichtig, dass du auch sagst, dass es nicht immer die richtige Phase gibt, um aktiv etwas zu verändern. Oft weiß man ja genau, dass der Stress zu viel ist, aber man hat einfach nicht die Kapazität, sich auch noch mit Stressbewältigung auseinanderzusetzen. Auch wenn man sich dann zusätzlich den Druck macht, weil man jetzt unbedingt entspannen muss, wird es schnell dann eben ja auch kontraproduktiv. Deshalb ist es so wichtig, kleine Schritte zu gehen und herauszufinden, was in der aktuellen Situation überhaupt machbar ist. Nicht jeder kann sofort mit Meditation oder Sport anfangen, vor allem wenn man sich ohnehin schon völlig erschöpft fühlt. Aber manchmal helfen eben auch ganz einfache Dinge. Mal kurz tief durchatmen, ein paar Minuten an die frische Luft gehen oder einfach bewusst wahrnehmen, dass der Körper gerade unter Stress steht. Und wie du sagst, das Bewusstsein ist der erste Schritt. Selbst wenn man gerade keine Kraft hat, große Veränderungen umzusetzen, kann es schon helfen, sich bewusst zu machen, dass Stress eine langfristige Wirkung auf den Körper hat und dass es dann irgendwann wichtig wird, etwas dagegen zu tun, wenn die Phase dafür da ist.
Also für alle, die nicht gut mit Meditation klarkommen, weil sie eben, also das ist ja häufig für introvertierte Menschen ein bisschen einfacher, als wenn man so extravertiert ist. Und man sagt, nee, also das geht gar nicht, dann sind Spaziergänge gut, so Gehmeditationen und da ein bisschen schön rumschauen, schöne Musik, tanzen vielleicht, wenn man es gerne mag, singen, ne? Pomodoro-Technik irgendwie, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, irgendwas machen, was einem gut tut. Geht natürlich nicht im Großraumbüro, dass man plötzlich die Gitarre rausholt oder die Ukulele oder sowas. Dinge tun, die einen erfüllen, die einen Spaß machen. Also ich habe zum Beispiel wieder angefangen zu reiten. Ich habe angefangen, wieder Tango zu tanzen. Also für mich ist Tango oder überhaupt Tanzen halt mega gut. Und beim Tango kann ich auch mal loslassen, ne, und muss nicht der Boss sein und kann mich fallen lassen in die Situation. Und habe auch mir einen Traum erfüllt, Gesangsstunden zu nehmen und singe dann einfach immer zwischendurch. Also das kann für jeden was anderes sein. Ich habe meine Gitarre wieder von der Wand geholt und ich mache das auch nicht jede Woche immer alles, sondern ich mache das immer so peu à peu, vielleicht einmal die Woche was von den Sachen und auch mal eine Woche Pause. Gerade wie es bei mir in den Terminplan passt, was ich regelmäßig mache, ich gehe ins Fitnessstudio. Ne? Genau, und das, also jeder muss da wirklich, wie du sagst, sein Item finden. Und wenn es nicht Meditation ist, dann ist es halt was anderes. Dinge, die einem gut tun, sich massieren lassen, in die Sauna gehen, liebe ich auch. Gibt aber auch Menschen, die es überhaupt nicht mögen, ne? Genau, aber es ist einfach wichtig, um sich bewusst zu machen, dass wir halt langfristig sonst Probleme kriegen. Und bei dem einen geht es schneller und bei dem anderen passiert es vielleicht nie. Aber manche Menschen sind einfach dafür auch anfälliger. Und wie du sagst, wir Frauen sind da einfach durch das Hormonsystem anfälliger und durch diese Care-Arbeit, die halt überwiegend noch auf uns lastet, mehr als bei den Männern irgendwie statistisch gesehen. Das macht natürlich einiges, ne? Also ich habe ja schon die hormonellen Schwankungen erwähnt. Es kann eben auch PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom, anheizen, es kann eine PMS verschlimmern, das kann eine Mitauslöser für eine Endometriose sein. Man weiß es ja immer nicht 100%, ne? Was ist das? Schlafstörungen, ne? Weil eben das ganze Neurotransmittersystem auch gestört wird. Das ist aber natürlich auch noch so, dass wir einfach mit dem Handy ins Bett gehen, also wirklich diese Schlafhygiene auch nicht mehr beachten. Also das, hilft dann eben halt auch nicht, weil das Melatonin gar nicht mehr gebildet werden kann, aber eben auch fürs Durchschlafen das Serotonin und auch das GABA ebenso wichtig. Und ja, ich habe auch schon gesagt, ne, mit dem Burnout und Depressionen und so weiter oder Angstzustände, sonstige Dinge, also die Psyche betreffen, aber eben halt auch körperlich die Entzündungsneigung, weil es ist ja so, dass eigentlich unter Cortisol das eben antientzündlich ist. Deshalb wird ja Cortison auch verabreicht in sehr hohen Dosen, wenn da irgendwie krasse Entzündungen im Körper unterwegs sind. Aber es ist so, dass halt eben bei so einem langfristigen Stress, das so ist, dass der Körper als Schutzmechanismus, weil das ist vielleicht, das habe ich noch nicht gesagt, es geht immer nicht nur um die Menge der Hormone, die da sind, sondern es geht auch um die Rezeptoren. Also das ist immer eine, ne, es interessiert nicht, wie viele Schlüssel du hast, sondern wie viele Türen mit Schlössern hast du auch so. Und wenn die Schlösser irgendwie nicht funktionieren, ist halt auch schlecht. Und die Zellen haben halt immer die Rezeptoren und die können halt auch in die Down-Regulation gehen. Das heißt, dass sie halt weniger empfindlich werden auf die Hormone, um sich zu schützen. Also wenn halt so dauerhaft zum Beispiel ganz viel Cortisol im Körper ist, dann gehen die halt ein bisschen runter und werden halt, reagieren da weniger drauf. Die stumpfen sozusagen ein bisschen ab. Ne? Und das ist natürlich auch etwas, was dann passiert. Und dann ist es so, dass die Entzündungsneigung höher wird. Also dass wir dann dadurch das Risiko, gerade wieder bei Frauen, die ja auch mehr von Autoimmunerkrankungen betroffen sind, durch die besondere hormonelle Situation, dass das Risiko für Autoimmunität steigt, weil es eben so eine Entzündungsneigung die ganze Zeit gibt. Ne? Also es, ja, es ist einiges, was da so passiert und weshalb wir alle daran interessiert sein sollten, da wirklich hinzugucken. Ich finde es auch schade, dass wir das in der Schule viel zu wenig lernen.
Ja, absolut. Ich finde es total spannend, wie individuell Stressbewältigung auch sein kann und dass es eben nicht nur Meditation sein muss. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich im Alltag kleine Pausen schaffen kann, sei es durch Bewegung, Musik, kreative Hobbys oder auch einfach bewusste Momente der Ruhe. Und genau wie du sagst, wichtig ist, dass es einem wirklich gut tut und nicht zum zusätzlichen To-Do wird, das noch mehr Druck erzeugt. Und ich finde es auch so wichtig, was du über die langfristigen Folgen von Stress gesagt hast, gerade für Frauen, dass unser Hormonhaushalt, das Immunsystem und selbst Erkrankungen wie PCOS oder Endometriose dadurch beeinflusst werden können, zeigt einfach, wie eng alles zusammenhängt. Und dann kommt noch dazu, dass viele Frauen durch Care-Arbeit eine zusätzliche Belastung haben, die sie vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen. Mich würde jetzt auch noch interessieren, was wir neben dem Stressmanagement auch über Ernährung tun können, gerade in Bezug auf den Darm und das Hormonsystem. Du hast ja auch schon den Schlaf angesprochen, der ja oft durch Stress beeinträchtigt wird. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Tipps geben, worauf man da besonders achten sollte.
Ja, also bei dem Schlaf ist es eben so, dass diese Schlafhygiene halt ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir zu ähnlichen Zeiten schlafen und aufstehen, dass einfach unser Biorhythmus sich da auch drauf einstellen kann. Es wird ja alles auch immer in regelmäßigen Abständen so ausgeschüttet von hormonell. Das ist ja nicht immer ein gleicher Spiegel, sodass dass es körperlich sich drauf einstellen kann. Also dass man eben da feste Routinen hat, dass man nicht mit dem Handy ins Bett geht und dann so einen hellen Bildschirm hat, also Blaulichtfilter, beziehungsweise das kann man ja am Handy auch einstellen, dass sich das abends so absenkt und das Blaulicht rausholt. Vielleicht nicht bis kurz vorm Schlafen gehen irgendwie irgendwas gucken, das Gehirn irgendwie voll machen und so weiter. Nicht so viele elektronische Geräte im Schlafzimmer, die dann auch noch leuchten und wo irgendwas angeht und da ist noch ein Lichtkegel und noch irgendwas und natürlich eine schöne Schlafumgebung, ne? Sich das gemütlich machen und nicht irgendwie in einer Abstellkammer schlafen, die super ungemütlich ist. Da sind so viele Sachen irgendwie, die ich habe bei mir das Schlafzimmer jetzt nach Feng Shui gestaltet, eine gute Matratze, also all solche Dinge. Aber auch Magnesium kann helfen, wenn man vor dem Einschlafen Magnesium nimmt, wenn man nicht zu spät ist vor dem Schlafen, dass die Verdauung da schon durch ist und nicht, wenn man einschlafen will, irgendwie dann da, ne, der Magen voll ist. Damit schläft sich's halt auch ein bisschen schlechter. In Bezug auf Ernährung ist es halt auch eben so, dass man bei Blutzucker, also dass man diese Blutzuckerspitzen einfach vermeidet. Ne? Also das heißt irgendwie zu viel Kohlenhydrate, zu viel einfacher Zucker, schnell verfügbare Kohlenhydrate, zu wenig Bewegung, zu wenig Muskulatur und so sind alles Dinge, die sich halt negativ auf den Blutzuckerspiegel auswirken, damit natürlich auch irgendwann die Insulinresistenz fördern. Und das ist ja nicht so, es ist normal oder man ist Diabetiker, sondern es gibt dazwischen ja einen langen Weg, ne, wie sich das entwickelt. Es ist aber auch so, dass die Schlafqualität auch schlechter wird, wenn man einfach zu viel Blutzuckerschwankung hat oder der Blutzuckerspiegel dann erhöht ist. Also der Körper reguliert es ja auch von alleine. Es geht mir jetzt auch nicht drum zu sagen, irgendwie die Kurve, es muss immer der gleiche Blutzuckerwert sein. Der schwankt natürlich auch nach dem Essen, aber es ist halt ein Unterschied, ob der irgendwie bis 140 geht oder ob der über 180 schießt. Ne? Und das passiert auch bei Gesunden, also flatten the curve sozusagen. Und wir kriegen es natürlich einfach hin, wenn wir viel ballaststoffreiche Ernährung zu uns führen, die ja auch wiederum für die Darmbakterien gut ist. Und da, das hatte ich ja vorhin auch erwähnt, dass das eben halt ganz wichtig ist, die Darmgesundheit. Omega-3 ist ein Riesenthema, weil sich das auch auf die Darmgesundheit auswirkt, aber natürlich auch fürs Gehirn so wichtig ist und auch antientzündliche Wirkungen hat. Dann die B-Vitamine, weil die einfach in unserem Energiestoffwechsel eine ganz wichtige Rolle spielen und auch für die Neurotransmitter wahnsinnig wichtig sind in der Synthese. Und natürlich auch die richtigen Aminosäuren, ne, dass das alles da ist fürs Serotonin. Magnesium hatte ich gerade schon gesagt. Es gibt auch Adaptogene, die uns helfen können, ein bisschen den Stress zu reduzieren.
Ja, das sind super wichtige Punkte, Carmen. Gerade beim Schlaf unterschätzen viele, wie sehr der gesamte Lebensstil von Bildschirmzeit über Ernährung bis hin zu Routinen eine Rolle spielt. Und ich finde es total spannend, dass du den Blutzucker ansprichst. Denn viele denken bei Schlafproblemen ja erstmal an Stress oder äußere Faktoren, aber der Einfluss der Ernährung ist enorm. Und diese Blutzuckerschwankungen können ja nicht nur den Schlaf stören, sondern auch das gesamte Energielevel und Wohlbefinden beeinflussen. Und du hast ja auch schon die Darmgesundheit zu Anfang einmal erwähnt. Das finde ich auch super spannend, weil der Darm ja eine zentrale Rolle im gesamten Stressgeschehen auch spielt. Man hört ja auch immer mehr über die Darm-Hirn-Achse und darüber, dass unser Mikrobiom sogar unsere Stimmung und unser Stresslevel beeinflussen kann. Vielleicht kannst du uns da ja noch ein bisschen mehr Einblicke geben, welche Rolle der Darm genau spielt, wenn es um Stress und hormonelles Gleichgewicht geht.
Also ich meine, der Darm ist ja letztendlich für alles die absolute Basis. Es ist zum einen natürlich für die Nährstoffaufnahme. Also wenn da schon die Nährstoffaufnahme gestört ist, dann wird es schwierig. Also selbst mit Supplementen wird es dann schwieriger. Ne? Dazu kommt natürlich auch jetzt mal einfach nochmal in Bezug auf Schlaf. Wenn man jetzt irgendwie nachts mit vielen Blähungen und Krämpfen im Bett liegt, kann man auch nicht wirklich gut schlafen. Dann ist es natürlich noch so, dass wirklich auch das, was man heute weiß, dass es bestimmte Darmbakterien gibt, die eben auch wirklich nochmal das Gehirn mit beeinflussen. Also die Darm-Hirn-Achse ist auch in den letzten Jahren irgendwie in aller Munde, dass es da eine starke Korrelation gibt. Serotonin wird auch zum größten Teil im Darm hergestellt, wobei das nicht bluthirnschrankengängig ist. Also das Serotonin, was wir im Gehirn brauchen, wird schon auch dort hergestellt. Genau, aber das hat trotzdem natürlich auch einen Einfluss. Und es ist Tatsache so, dass wenn das Mikrobiom oder die / Darmflora als älterer Name, wenn das alles in Ordnung ist, kann es einfach unsere Resilienz, also die Stressresistenz ein bisschen erhöhen und auch die Hormonbalance. Also weil auch das hängt natürlich alles wieder zusammen. Ne? Das kann eben helfen. Und deshalb, ich finde das auch so spannend, weil ihr ja ein ganz neues Produkt habt, das Probiom Anti-Stress. Da habt ihr ja auch die Adaptogenen drin, ihr habt die B-Vitamine drin und ihr habt einfach einige von den Darmbakterien da mit drin, die da auch helfen, diese Darm-Hirn-Achse zu stabilisieren und die Darmgesundheit. Aber vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen mehr zu sagen. Du kannst das Produkt ja schon besser, das ist ja ganz neu.
Ja, natürlich. Ich sag gerne noch mal was zu dem Produkt. Ja, genau. Das Probiom Antistress ist tatsächlich ganz neu und speziell dafür entwickelt worden, um in stressigen Zeiten die Darm-Hirn-Achse gezielt zu unterstützen. Und es enthält ausgewählte Bakterienkulturen, die das Mikrobiom stärken. Es enthält Safranextrakt, der für seine beruhigende Wirkung bekannt ist, und Biotin, das zur normalen Funktion des Nervensystems beiträgt. Damit kombiniert es verschiedene Ansätze, um nicht nur die Darmgesundheit, sondern auch das mentale Wohlbefinden zu fördern. Und gerade wer merkt, dass Stress sich nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf die Verdauung auswirkt, könnte damit eine gute Unterstützung finden. Und für alle, die das Produkt jetzt gerne ausprobieren möchten, können mit dem Code STRESSFREI nochmal 5,50 Euro auf die nächste Bestellung von Probiom Anti-Stress sparen. Ja, Carm, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich danke dir für deine wertvollen Einblicke heute. Es war super spannend und ich glaube, viele Zuhörer konnten ganz viel mitnehmen. Und ich hoffe, dass wir uns bald nochmal wieder hier im Podcast hören.
Ja, super gerne, Leonie. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das freut mich und dann würde ich sagen, bis bald.
Bis zum nächsten Mal, liebe Leonie.
Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, diese 43. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Wir freuen uns, wenn du uns bewertest, am liebsten natürlich mit 5 Sternen und natürlich auch auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.